Liebe Gemeinde, den Predigttext haben wir schon bei der Schriftlesung gehört, aus Jesaja. Da steckt unheimlich viel drin und ich bin über einen Vers gestolpert und dann auch hängen geblieben. Und das ist auch das Thema. Beim Luther steht es ein bisschen anders. Hier ist es der Vers 19. Tritt doch aus dem Himmel hervor, komm herab und lass die Berge in deiner Gegenwart zittern. Beim Luther heißt es, reiß den Himmel auf und steig herab. Und das ist auch das Thema der Predigt, reiß den Himmel auf. Vorher möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unser Herz für dein Wort öffnest und dass du ein Wort gibst für unser Herz. Amen. Eine kurze Geschichte. Ich beobachtete einige kleine Kinder beim Fußballspielen. Diese Kleinen waren erst 5 oder 6 Jahre alt, doch sie hatten schon ein richtiges Kampfspiel. 2 Teams, komplett mit eigenem Trainer und passenden Leibern. Einige Eltern verfolgten von der Seitenlinie und von den vorderen Zuschauerreihen aus gespannt das Spiel. Ich kannte keinen von ihnen, deshalb konnte ich das Spiel genießen, ohne mir dabei Gedanken über Gewinner oder Verlierer machen zu müssen. Ich wünschte mir nur, dass die Eltern und Trainer dieselbe Einstellung hätten zeigen können. Die Teams waren ziemlich gleich stark. In der ersten Halbzeit schoss niemand ein Tor. Die Kinder waren ausgelassen, unbeholfen und eifrig, wie dies nur Kinder sein können. Sie fielen über ihre eigenen Füße, stolperten über den Ball, traten danach und verfehlten ihn, doch es schien ihnen nichts auszumachen. Sie hatten einfach Spaß dabei. In der zweiten Halbzeit nahm der Trainer von Team 1 seine besten Spieler raus und ließ die Ersatzspieler rein. Mit der Ausnahme seines besten Teammitglieds, der als Tormann im Spiel blieb. Nun nahm das Spiel eine dramatische Wende. Ich schätze, gewinnen ist wichtig, auch wenn du erst 5 Jahre alt bist. Denn der Trainer von Team 2 ließ seine besten Spieler drinnen. Und die Spieler von der Ersatzbank von Team 1 waren ihnen einfach nicht gewachsen. Team 2 schwärmte um den kleinen Torwart herum. Er war für seine 5 Jahre ein hervorragender Sportler. Aber er hatte gegen 3 oder 4 gute Spieler auf einmal einfach keine Chance. Team 2 begann jetzt Tore zu schießen. Der kleine Torwart gab wirklich alles, warf sich unbekümmert vor die ankommenden Bälle und versuchte sie tapfer abzuwehren. Team 2 schoss trotzdem schnell hintereinander 2 Tore. Das machte den jungen Torwart wütend. Wie besessen schrie er, rannte und tauchte nach dem Ball. Trotzdem fiel kurze Zeit später das dritte Tor. Ich fand bald heraus, wer die Eltern des Torwarts waren. Sie waren nette, gut aussehende Leute. Ich war mir sicher, dass sein Vater gerade erst aus dem Büro gekommen war, mit Anzug und Krawatte. Als sie ihrem Sohn Ermutigungen zuschrien, wurde ich von dem Jungen auf dem Feld und seinen Eltern in den Zuschauerreihen total gefesselt. Nach dem dritten Tor veränderte sich der kleine Junge. Er sah, dass es keinen Sinn mehr hatte, er konnte die anderen nicht aufhalten. Er gab nicht auf, aber sein Kampfgeist war gebrochen. Verzweiflung stand ihm übers ganze Gesicht geschrieben. Auch sein Vater machte eine Veränderung durch. Vorher hatte er seinen Sohn dazu angespornt, sich noch mehr anzustrengen. Er rief Ratschläge und Aufmunterungen zu. Doch dann wurde er besorgt. Er versuchte ihm mitzuteilen, dass es schon in Ordnung war und dass er nicht aufgeben soll. Er fühlte den Schmerz mit, den sein Sohn fühlte. Nach dem vierten Tor wusste ich, was passieren würde. Ich konnte es voraussehen. Der kleine Junge brauchte so dringend Hilfe, doch es gab keine. Er fischte den Ball aus dem Netz und übergab ihm den Schiedsrichter. Dann brach er in Tränen aus. Er stand einfach da, während große Tränen seine Wangen hinunterliefen. Dann fiel er auf seine Knie nieder. Als der Vater auf seine Füße sprang, hielt ihn seine Frau noch am Handgelenk fest und warnte ihn: "Nicht, Matthias, du bringst ihn ja in Verlegenheit." Aber der Vater des Jungen riss sich los, stieg über die Bank rein und lief auf das Spielfeld hinaus. Er hätte es nicht tun sollen, denn das Spiel ging ja weiter. Mit Anzug, Krawatte und seinen guten Schuhen rannte er auf das Spielfeld und hob seinen Jungen hoch, so dass jeder sehen konnte, dass dies sein Sohn war. Er umarmte ihn und küsste ihn und weinte mit ihm. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so stolz auf einen Mann gewesen. Er trug ihn vom Feld und als sie in die Nähe der Seitenlinie kamen, hörte ich ihn sagen: "Mein Junge, ich bin so stolz auf dich. Du warst großartig da draußen. Ich möchte, dass jeder weiß, dass du mein Sohn bist." "Papa", schluchzte der Junge, "ich konnte sie nicht aufhalten. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht und versucht. Aber sie haben trotzdem all die Tore geschossen." "Mein Junge, es ist nicht wichtig, wie viele Tore sie geschossen haben. Du bist mein Sohn und ich bin stolz auf dich. Ich möchte, dass du wieder rausgehst und zu Ende spielst. Ich weiß, dass du aufhören möchtest, aber du darfst nicht aufgeben. Und sie werden wohl wieder Tore schießen, aber das ist egal. Geh jetzt wieder aufs Feld." Die Worte veränderten etwas. Ich konnte es deutlich sehen. Wenn du ganz alleine bist und die anderen dir Tore verpassen und du sie nicht aufhalten kannst, dann bedeutet es sehr viel zu wissen, dass du jenen, die dich lieben, nicht egal bist. Der kleine Junge lief zurück auf das Feld. Die anderen schossen noch zwei Tore, aber es war ihm egal. Ich fange mir jeden Tag Gegentore ein. Ich versuche mein Bestes zu geben. Ich schmeiße mich unbekümmert in alle möglichen Richtungen. Ich wüte und tobe. Ich kämpfe mit jeder Faser meines Seins. Manchmal kommen mir die Tränen und hilflos gehe ich in die Knie. Dann rennt mein himmlischer Vater vor der ganzen Menge aufs Feld und er hebt mich wieder auf. Er umarmt mich und sagt: "Ich bin so stolz auf dich. Du bist großartig da draußen. Ich möchte, dass jeder weiß, dass du mein Kind bist." Soweit die Geschichte. Kennst du auch solche Situationen? Du gibst dein Bestes, du haust dich voll rein, du kämpfst mit Ausdauer und den alltäglichen Herausforderungen und trotzdem stehst du manchmal an, siehst keine Erfolge und manchmal auch keinen Ausweg. Du stehst alleine da im Dunkeln und fragst dich: "Wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Wieso gerade ich?" Und dann gibt es bestimmt auch Situationen, wo du nie gedacht hättest, dass dir mal so etwas passieren würde. Wir schauen uns heute an, was das alles mit Advent zu tun hat. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, Advent als historisches Ereignis in der Weltgeschichte. Und zweitens, Advent in meinem ganz persönlichen Leben. Das erste, Advent in der Weltgeschichte. Vor dem 7. Jahrhundert war die Adventszeit in 4 bis 6 Adventssonntage eingeteilt. Also ziemlich uneinheitlich. Und Papst Gregor der Große räumte damit auf und legte 4 Adventssonntage fest. Ich habe mich schon immer gewundert, warum 4? Und eine mögliche Erklärung ist, dass die Zahl 4 für jeweils eine Kerze steht für 1000 Jahre. Also 1, 2, 3, 4, 1000 Jahre vom Sündenfall bis Jesus in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Also 4000 Jahre hat die Welt auf den Erlöser gewartet. Und in dieser Adventszeit feiern wir Christen die Zeit vor der Geburt unseres Herrn. Und damit verbunden ist unter uns auch der Glaube an die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Und wir haben es im Bibeltext auch gehört, im Alten Testament schon steht von diesem Erlöser geschrieben. Und dementsprechend genießt auch die Adventszeit bis heute den Charakter der Nächstenliebe und der Vergebung. Eine Definition im Internet für die Adventszeit: Weihnachten und die Vorfreude darauf in der Adventszeit bedeuten im Original Freude und Respekt für den Tag der Ankunft des Herrn und seinem Wort. Nochmal: Weihnachten und die Vorfreude darauf in der Adventszeit bedeuten im Original Freude und Respekt für den Tag der Ankunft des Herrn und seinem Wort. Advent heißt ja übersetzt Ankunft. Und bevor Jesus in die Welt kam, war das Leben, auch das christliche oder geistliche Leben, geprägt von religiösen Handlungen. Es gab ganz viele Vorschriften, Gesetze, Ge- und Verbote. Das war Religion. Und Religion bedeutet, der Mensch handelt, er tut und wird nach seiner Leistung, nach seinem Verhalten und nach seinen Taten beurteilt. Aber eigentlich hat er keine Gewissheit auf Hoffnung oder ewiges Leben. Und weil Gott die Menschen sah, riss er den Himmel auf, schickte seinen eigenen Sohn in diese dunkle und verlorene Welt. Das geschah bekanntermaßen zu Weihnachten, und im Advent gedenken wir dieses Ereignisses und dem damit verbundenen Warten auf diese Ankunft. 4000 Jahre wartete die Menschheit auf ihren Erlöser. Das Volk Gottes, Israel, wartet mittlerweile schon über 6000 Jahre auf den Messias. O Heiland, reiß den Himmel auf. Und das zweite, Advent in meinem persönlichen Leben. Wie schaut es bei dir und bei mir eigentlich aus mit diesem persönlichen Advent? Wie schaut es bei dir und bei mir aus mit dem Warten? Wir haben gerade gehört, dass die Menschheit 4000 Jahre auf die Erlösung wartete. Bei den meisten von uns geht schon spätestens nach 4 Minuten die Geduld zu Ende. Und mittlerweile müssen wir wieder viel warten. Beim Testen, beim Impfen, beim Arzt. Und sogar bei den Autos muss man wieder warten. Bei manchen Autos wartest du mittlerweile 1 bis 2 Jahre auf ein neues Auto. Mich als gelernten DDR-Bürger kann das natürlich überhaupt nicht beeindrucken. In der DDR haben wir 15 bis 20 Jahre auf ein neues Auto gewartet. Also das war nochmal eine ganz andere Liga. Früher war auch der Advent eher die Zeit der Buße und mit Fasten gefüllt. Heute konzentrieren wir uns eigentlich mehr auf die erwartende Vorfreude und auf das Schenken. Wobei mir manchmal der Gedanke kommt, und das ist jetzt auch ein bisschen herausfordernd, ob dieses übermäßige Schenken vielleicht auch etwas mit Buße und Vergebung zu tun haben könnte. Das, was man im letzten Jahr an Zuneigung, an Zeit, an Liebe schuldig geblieben ist, versucht man mit viel teuren Geschenken zurückzuzahlen. Und wenn wir das ein bisschen weiterdenken, dann sind wir gar nicht weit vom Ablasshandel. In Deutschland werden im Weihnachtsgeschäft jedes Jahr viele Milliarden Euro umgesetzt. Also der Ablasshandel blüht. O Heiland reißt den Himmel auf. Und für viele Menschen ist die Adventszeit keineswegs ruhig und beschaulich, geschweige denn still und besinnlich. Gerade wer am Handel arbeitet oder in der dafür notwendigen Produktion, der erlebt den Advent, also er muss jetzt in den Lockdown, als stressigste und belastendste Zeit im Jahr. Und wurscht, ob du jetzt zu viel Arbeit hast oder zu wenig, gerade vor Weihnachten ist beides sehr belastend. O Heiland, reiß den Himmel auf. Und zum Schluss möchte ich auch noch ganz konkret und persönlich werden. Wo brauchst du in deinem Leben, dass der Heiland den Himmel aufreißt? Wo gibt es Situationen, wo du sagst, das hätte ich nie gedacht, dass mir so etwas mal passieren würde? Gibt es einen Schicksalsschlag, eine Erkrankung, der plötzliche Verlust eines lieben Menschen, eine zerbrochene Beziehung, einen vierten Lockdown, der Verlust der Arbeit? Ich habe es schon einige Male erzählt, aber ich erzähle es noch einmal. Eine Situation, wo ich geglaubt habe, dass ich nie erleben werde, war, ruft mich meine Frau an und sagt, du, wir sind beim Jugendamt angezeigt worden. Hätte ich nie geglaubt, dass mir so etwas passieren würde. Und wir hatten Krisen. Und wer pubertierende Kinder hat, ich glaube, der weiß, von was ich rede. Und wir hatten erst gedacht, wir kriegen da Hilfe in unsere Familie, sind aber bald draufgekommen, dass die nur die Rechte der Kinder gegen die Eltern vertreten. Und pubertierende Kinder gegen die Eltern aufzuwiegeln, ist keine Kunst. Wir haben uns dann angefangen zu wehren gegen diese Maßnahmen und je mehr wir uns gewehrt haben, umso mehr haben sie uns ihre Macht demonstriert. Und über viele Monate, ja Jahre, folgte ein Tiefschlag dem anderen. Wir lagen schon am Boden und immer noch einen draufgekriegt. Und dann riss der Himmel wieder auf. Es hat lange gedauert. Und einige aus dieser Gemeinde haben maßgeblich Anteil daran, dass für uns der Himmel wieder aufgerissen wurde. Wir haben nimmer beten können. Unser Glaube, unsere Ehe war bis auf die Grundfesten erschüttert. Und ohne die Hilfe aus dieser Gemeinde würde ich wahrscheinlich heute nicht hier stehen. Mittlerweile ist es schon 7 Jahre wieder her. Und an den Folgen leiden wir zum Teil heute noch. Fassen wir zusammen. In der Geschichte von dem Fußballspiel dauerte es zum Glück nur wenige Minuten, bis der Himmel wieder aufriss. Hilfe kam und Trost. Und ich finde, die Geschichte passt auch super in die Corona-Krise. Wir leiden alle dran. Hat schon jemand mal von euch so ein Coronavirus gesehen? Ist das sowas wie der Arnold Schwarzenegger, so ein Superman? Oder ist es ein winziges Virus, das die Welt aus den Angeln hebt? Und ähnlich wie in unserer Geschichte ist es wichtig, dass ab und zu mal jemand da ist, der uns in den Arm nimmt. Unsere Sorgen, Ängste und Zweifel versteht und der uns aber auch klipp und klar sagt, die Krise ist noch nicht vorbei. Steht wieder auf, haltet zusammen. Und egal, ob geimpft oder ungeimpft, nur gemeinsam schaffen wir das. O Heiland, reiß den Himmel auf. Wir feiern jetzt Advent und das bedeutet Warten oder Ankunft. Und global gesehen dauert es ja 4000 Jahre vom Sündenfall bis zur Ankunft des ersehnten Retters und Heilandes. Und ich habe schon gesagt, Gottes auserwähltes Volk wartet bis heute noch auf den Messias. Und eins dürfen wir aber nicht vergessen bei dieser Ankunft. Warum kam Jesus in die Welt? Damit wir schön Weihnachten feiern, das kleine Kind da, eieiei. Warum kam Jesus in die Welt? Und in einem der berühmtesten Bibelverse, glaube ich, zumal, steht es. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Also Jesus ist gekommen, ist gesandt worden und ist gegeben worden, dahingegeben worden. Und dieses Dahingeben, das erreicht seinen Höhepunkt in der Kreuzigung auf Golgatha. Und Weihnachten ohne das Kreuz bleibt für mich sinnlos. Jesus ist einzig und allein deswegen gekommen, um am Kreuz zu sterben. Und eigentlich ist es von der Bibel her nicht richtig zu sagen, dass es Gottes Liebe war, die Jesus am Kreuz hat sterben lassen. Das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat, ist meine Schuld, ist mein Versagen, sind meine Fehler, meine Zielverfehlungen. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und als Jesus am Kreuz starb, da riss nicht nur der Himmel bildlich auf, der war da zu der Zeit im Gegenteil sehr dunkel, aber etwas anderes passierte. Im Tempel zerriss der Vorhang in zwei Teile. Und dieser Vorhang versperrte den Weg zum Allerheiligsten. Und in diesem Allerheiligsten fand einmal im Jahr durch den Hohepriester eine Begegnung mit dem lebendigen Gott statt. Und als der Vorhang zerriss, war auch bildlich gesehen der Weg frei zur Begegnung mit Gott, zur innigen Beziehung mit Jesus. Und das ist bis heute so. Und der Bibelvers sagt auch, wer an Gott glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist was für heute, hier und jetzt und nicht für später mal, für die Ewigkeit, sondern wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn Bethlehem in deinem Leben stattgefunden hat, wenn Jesus in dir geboren worden ist, dann hast du das ewige Leben. Und nochmal global gesehen, leben wir ja jetzt eigentlich auch wieder im Advent und warten auf die zweite Ankunft von Jesus wieder in dieser Welt. Jesus hat versprochen, dass er wiederkommt. Und das ist Grund zur Hoffnung. Und das ist unser Wochenspruch. Seht auf und erhebt eure Häupter. Aufsehen zu Jesus und Kopf hoch. Amen.